Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir miteinander Römer 11, die Verse 33 bis 36. Der Beamer ist noch bei der Reparatur, deshalb haben wir heute nichts mehr mit was anzeigen können. Römer 11, 33 bis 36. Wir haben ja heute das Fest der Dreieinigkeit, Trinitatis, und auch in diesen Worten geht es um die unausforschliche Größe Gottes. Römer 11, 33 bis 36, da schreibt der Apostel Paulus: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es werde ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema die unerforschliche Größe Gottes. Wenn wir einen Berg besteigen, dann ist das nicht so, wie sich das mancher vielleicht vorstellt, dass man in gerader Linie den Gipfel immer vor Augen hinaufsteigt. Ein, wer schon in den Bergen unterwegs war, der weiß, oft müssen Umwege gemacht werden, Felsspalten und Abgründe müssen umgangen werden. Es kann passieren, dass man dabei auch ein Stück in die entgegengesetzte Richtung gehen muss. Immer wieder geht es auch ein Stück abwärts, oft mehrere hundert Meter durch eine Senke und man will doch eigentlich hinauf. Da kann man sich schon fragen, wenn man keine Karte dabei hat oder nicht gebietskundig ist, bin ich eigentlich noch auf dem rechten Weg? Und so ist es auch in der Jesus-Nachfolge, dass es Wegstrecken gibt, die recht verworren aussehen in unseren Augen, wo es in die Tiefe geht, wo es Umwege gibt. Und wir fragen uns, bin ich noch an Gottes Hand oder hat der Herr mich los und in die Irre gelassen? An einer solchen Frage stand der Apostel Paulus im Blick auf Israel. In den Kapiteln 9 bis 11 geht er der Frage nach, was wird aus Israel in der Zeit des neuen Bundes? Hat der Herr sein Volk losgelassen? Hat er es verlassen? Hat er seine Hand endgültig von seinem auserwählten Volk zurückgezogen? Hat er es verstoßen zugunsten der neutestamentlichen Gemeinde ein für alle Mal? Mit dieser Frage beginnt Kapitel 11 und Paulus antwortet, das sei ferne. Und er begründet es auch in Vers 29 unter anderem, warum es unmöglich sein kann, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Können nicht. Warum? Weil das mit dem Wesen Gottes, der Treue schlechthin ist, einfach nicht vereinbar ist. Das geht gar nicht. Weil Gottes Wesen das nicht zulässt. Gott bricht nicht auf halbem Weg sein Werk ab, sondern was er begonnen hat, das bringt er zum Ziel. Das war übrigens auch einer der Bibelverse, die mir besonders wichtig geworden waren, als ich vor vielen Jahren das einzige Mal in meinem Leben Zweifel an meiner Berufung zum Pfarrdienst hatte. Durch bestimmte Umstände, auch durch massive Kritik, war es so weit gekommen, dass ich das erste und einzige Mal in meinem Leben nicht mehr wusste, war es wirklich der Weg des Herrn, will er dich da haben? Und da hat mir dieses Gotteswort vor Augen gestellt, wo Menschen auch Gottes Berufung in Frage stellen. Da bleibt Gott doch treu. Seine Gaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Wo wir versagt haben, da wirft er uns nicht weg. Er lässt uns in seiner Schule des Glaubens. Es geht durch Tiefen, es geht durch Leiden, es geht auch durch Umwege. Aber es geht zur Vollendung. Zu ihm sind alle Dinge. Alles geht auf ihn hin. Wunderbar und groß sind Gottes Wege. Am Beispiel Israels hat Paulus das gezeigt und nun bricht er aus in den Lobpreis Gottes, das ist unser Predigttext, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie groß ist Gott, wie groß ist seine Weisheit und wie groß seine Erkenntnis, alles, auch auf oft uns verschlungen wirkenden Wegen am Ende doch zum Ziel zu führen. Und liebe Geschwister, wenn wir auf die Gemeinde zurückblicken, wenn wir in unser eigenes Leben zurückblicken, wenn wir sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, dann können wir immer wieder nur staunen, welche Wege der Herr gewählt hat, bis das Ziel erreicht war. Aber seine Weisheit und seine Erkenntnis sind unaussprechlich groß. Welche Liebe und Treue offenbaren seine Wege? Und was für ein Grund zur Hoffnung und Zuversicht ist uns dieser große Gott? Um die Größe Gottes zu beschreiben, den Reichtum, spricht Paulus wieder von der Tiefe. Am letzten Sonntag hatten wir anhand von Epheser 3 schon über die Bedeutung der Tiefe, ihren Symbolgehalt nachgedacht. Hier meint die Tiefe die Unergründlichkeit und die unerschöpfliche Größe Gottes. So kennen wir ja auch in unserem Sprachgebrauch die Tiefe. Symbolisch dafür stehen etwa die Tiefen des Meeres. Der Mount Everest, der höchste Berg der Erde, ist 8848 Meter hoch, zumindest bei irgendwelchen Messungen, als ich mir das aufgeschrieben habe, gelegentlich korrigieren die es um ein paar Meter. Der Marianengraben aber 10.900 Meter tief, also nochmal 2.000 Meter tiefer. Die Tiefen der Ozeane sind nach wie vor die am wenigsten erforschten Gebiete der Erde. Und mit diesen unerforschlichen Tiefen des Meeres vergleicht Paulus die Weisheit und das Wesen Gottes. Wir können Gott nicht begreifen. Es gibt viele Situationen, wo uns das sehr deutlich vor Augen tritt. Da etwa, wo Eltern ihr Kind zu Grabe tragen müssen, wo es doch eigentlich umgekehrt sein sollte. Wo begabte, leistungsfähige Männer und Frauen in ihren besten Jahren schwer krank werden, nicht mehr arbeiten können oder gar sterben. Wo fähige Leute keine Arbeit finden, wo man den Eindruck hat, hier können herausragende Begabungen und Kapazitäten nicht zum Tragen kommen. Wieso? Oder warum werden Nationen mit dem Evangelium erreicht und dann geht alles wieder verloren? Wenn wir die Geschichte der Gemeinde Jesu zurückschauen, wie durch den aufkommenden Islam fast die ganze Welt der ersten Christenheit vom Glauben weggeholt wurde durch den Islam, überrollt. Heute, wenn wir Deutschland und Europa anschauen, warum lässt Gott zu, dass das christliche Abendland geistlich so verkommt? Oder warum lässt Gott Werke und Einrichtungen aufblühen und dann gehen sie innerhalb weniger Jahrzehnte, manchmal sogar nur weniger Jahre, geistlich völlig den Bach runter? Oder warum geraten Personen, die vielen Wegweiser und Hilfe waren, plötzlich auf ganz absonderliche Wege? Oder warum geht Gott dem einen unendlich lange nach, lässt ihm im Grund gar keine andere Chance, als endlich zum Glauben zu kommen, weil er ihm so beharrlich und unablässig hinterherläuft? Den anderen ruft er einige Male und dann lässt er ihn den sicheren Verderben entgegengehen. Wenn wir die Biografien von Menschen anschauen, dann sehen wir, dass Gott ganz unterschiedlich an jedem Einzelnen handelt. Warum wachsen Gemeinden zu manchen Zeiten und an manchen Orten explosionsartig? Und dann tut sich zu anderen Zeiten und an anderen Orten wieder gar nichts mehr, obwohl mit der gleichen Hingabe und Treue gebetet, gearbeitet und verkündigt wird. Die Antworten auf alle diese Fragen, wir kennen sie nicht. Wir müssen uns damit begnügen, dass Gott es weiß und dass Gott keine Fehler macht. Gerade weil Gottes Wege so unerforschlich sind, ist es für uns so wichtig zu wissen, Gott macht keine Fehler. Nur leider ist gerade an diesen Punkten umgekehrt. Wir neigen angesichts dieser Fragen zu Fehlern. Wir stehen vor Lehren, die wir nicht begreifen. Wir stehen vor Wegen Gottes, die wir nicht nachvollziehen können. Und dann müssten wir unsere Grenzen anerkennen. Wer bin ich, kleiner Mensch, dass ich versuchen will, Gott zu verstehen? Aber stattdessen fangen wir immer wieder an, Gott Vorwürfe zu machen über diesen Wegen, die wir nicht verstehen. Wenn wir Gottes unerforschliche Größe nicht vertrauensvoll akzeptieren, dann entstehen a. falsche Lehren und falsche Verhaltensweisen und b. Resignation und Hoffnungslosigkeit. Ich gehe diesen negativen Aspekten nach, Das Positive wäre dann das Gegenteil, wenn wir tatsächlich Ja sagen, wirklich vorbehaltlos in ganzer Konsequenz zur Größe Gottes, auch da, wo uns sein Handeln unbegreiflich ist. Falsche Lehren und Verhaltensweisen. Die meisten, wenn nicht alle falschen Lehren, haben eine Ursache darin, dass der Mensch nicht wirklich anerkennen will, dass Gott unausforschlich groß ist. Und wenn unsere eigene Erkenntnis dann zu gering ist, dann versucht der Mensch, sie zu erzwingen und landet prompt beim Falschen. Mir wurde das vor Jahren zum Beispiel in der Begegnung mit den Zeugen Jehovas deutlich. Die Zeugen Jehovas haben an dieser Stelle einen Ansatz, der unserem Bibelwort und dem Zeugnis der Schrift von Grund auf widerspricht. Sie sind der Meinung, dass der Mensch die ganze Bibel verstehen könne. Das ist praktisch so ihr Auslegungsgrundsatz. Gott hat uns einen Verstand gegeben, er hat sich in seinem Wort geoffenbart, damit wir alles verstehen können, was in der Bibel geschrieben steht. Das ist ganz falsch. Wir haben die Lesung gehört, Jesaja 55, wo Gott sagt, meine Wege sind größer als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, so viel der Himmel höher ist als die Erde. Meilenweit vom Verstehen entfernt. Wir haben Beispiele, etwa Thema unseres heutigen Sonntags, Dreieinigkeitsfest. Die Dreieinigkeit sprengt diesen Rahmen völlig. Notwendigerweise müssen Menschen mit dem Ansatz der Zeugen Jehovas beim Thema Dreieinigkeit scheitern. Man kann sie nicht verstehen. Wer das Verständnis erzwingen will, der landet am Ende entweder bei mehreren Göttern, wie es ja die Muslime den Christen vorwerfen, oder er leugnet die Gottheit Christi. Er hat dann nur einen Gott, wie es auch nur in Wahrheit ist, aber er kann mit der Gottheit Jesu und des Heiligen Geistes nichts mehr anfangen. So tun es die Zeugen Jehovas. Das Geheimnis der Dreieinigkeit kann der Mensch nicht fassen. Die Erkenntnis ist uns zu groß. Wir könnten viele beliebige Beispiele nennen. Ich will nur noch eins dazufügen, das rechte Verständnis vom Abendmahl. Im Abendmahl schenkt sich Gott uns selber, seine Gemeinschaft, seine Gnade. Das können wir anbetend und dankend empfangen, wenn wir an den Tisch des Herrn kommen. Wirklich verstehen können wir es nicht, was sich im Abendmahl vollzieht. Ganz ähnlich ist es ja auch in der Taufe. Da tauchen wir zwar den Täufling unter, aber das ist ja nur ein äußerer symbolischer Vorgang, des Untertauchen. Das Handeln Gottes in der Taufe entzieht sich unserem Verständnis. Wir wissen nur, es ist was Großartiges, weil Gott selber dabei ist. Seine Gerichte, fügt Paulus dazu. Interessant dachte ich, dass Paulus als Beispiel die Wege und die Gerichte Gottes nimmt. Vers 33. Gerade da straucheln ja auch sehr, sehr viele Menschen und reiben sich dran an den Gerichten Gottes. Was passiert mit den Menschen, die sich angestrengt haben, die ein gutes, ethisch hochwertiges Leben geführt haben, aber den Herrn nicht kennen und nicht kennen wollen? Was passiert mit den Kindern ungläubiger Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Was passiert überhaupt mit Menschen, die niemals in ihrem Leben eine Chance hatten, das Evangelium zu hören? Wir wissen, dort, wo Menschen das Evangelium ablehnen, mögen sie sonst so gut leben, wie sie wollen. Das reicht nicht. Bei den anderen, die das Evangelium nie gehört haben, dürfen wir wissen, unser himmlischer Vater entscheidet in vollkommener Weisheit und Gerechtigkeit. Aber eine letztgültige Antwort auf die Frage haben wir nicht. Was tut Gott da? Welche Mittel und Wege hat er mit diesen Menschen? Wir haben den Auftrag, geht hin. Es gibt Fragen, die beantwortet uns die Schrift aber weiter nicht. Auch übrigens die Lehre von der Allversöhnung kommt letztlich aus diesem Bemühen, dass der Mensch Gottes Gerichte verstehen will. Und dann kann er nicht damit leben, dass der gnädige Gott, der Gott voll unvorstellbarer Liebe, Menschen in die ewige Verdammnis schickt. Das beißt sich mit dem menschlichen Verständnis. Ich bin mir sicher, da hat auch jeder von uns schon mal dran zu nagen gehabt. Nach unserem menschlichen Verständnis sind das zwei Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen. Diese riesengroße Liebe Gottes und auf der anderen Seite die Härte, die unvorstellbar große Härte des Gerichts und des Verderbens. Ich gebe zu, das ist ein furchtbarer Gedanke. Und ganz besonders, wenn wir an liebe Freunde und Verwandte denken, die ohne Jesus gelebt haben und ohne Jesus gestorben sind, uns vorzustellen, dass sie in einer ewigen, nie endenden Verdammnis sein werden, das ist unvorstellbar schrecklich. Aber doch stimmt genau das mit dem Wort Gottes überein. Das Neue Testament sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang der Liebe Gottes davongelaufen ist. Und es ist schrecklich, wenn er in der Konsequenz davon auch seine Ewigkeit ohne Gott verbringen muss. Das waren Beispiele für falsche Lehren, die entstehen, wenn wir das Verständnis der Gedanken und Wege Gottes erzwingen wollen, wenn wir Gott auf die Größe unseres Verstehenkönnens gewissermaßen eindampfen wollen. Kommen immer falsche Lehren bei raus und auch falsche Verhaltensweisen. Auch dafür ein Beispiel, falsche Verhaltensweisen, die entstehen, wenn wir meinen, Gott durchschaut zu haben und damit berechnen zu können. Ich kenne solche Menschen, die meinen, sie hätten die Prinzipien erkannt, nach denen Gott handelt. Und dann meinen sie, sie könnten mit Gott quasi Hase und Igel spielen. Der Hase rennt so schnell er kann, der Igel ist immer schon da. Zum Beispiel beim Geben. Sie geben Gott 50 Euro, dann stehen sie am anderen Eck und nehmen 1000 Euro wieder entgegen. Es gibt dann natürlich auch Bibelstellen, die man dafür aus dem Zusammenhang reißen kann. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber reichlich sät, der wird ernten im Segen. Und dann wird von Predigern aufgerufen, sich diesen reichlichen Segen Gottes ja nicht entgehen zu lassen, sondern reichlich zu spenden, natürlich vor allem für das eigene Werk. Die ganzen Wohlstandsprediger arbeiten nach diesem Prinzip, stürzen Millionen in Armut. Ich habe das erlebt, wir Menschen gutgläubig Tausende, zigtausende zum Teil an solche Werke gespendet haben. Bei den Predigern, die das verkündigen, geht die Rechnung meistens auf. Ganz logisch. Braucht man nur sehen, in welchen Häusern die wohnen, mit was für Autos die fahren, wie viele Privatjets die fliegen und so weiter, logischerweise. Denn sie bekommen Unmengen von Spenden von Menschen, die durch den Segen Gottes auch reich werden möchten. Und bei den Wohlstandsevangelisten klingeln die Kassen. Aber bei denen, die spenden, kommt oft kein wirtschaftlicher, finanzieller Reichtum zurück. Hat Gott auch nicht verheißen. Ich würde mich freuen, ich könnte euch verbindlich das Gegenteil predigen. Dann hätte die Gemeinde wahrscheinlich nie mehr finanzielle Sorgen. Wenn ich verkündigen könnte, wer nachher beim Rausgehen 500 Euro in den Opferkasten bekommt im nächsten Jahr bestimmt von Gott 10.000, 15.000 zurück. Das würde wahrscheinlich das Spendenaufkommen unserer Gemeinde mit der Zeit deutlich steigen lassen. Aber wir haben keine Verheißung dafür. Es ist menschlicher Hochmut, der von der Größe Gottes noch nicht viel begriffen hat, wer so denkt, wer so redet. Vers 35 sagt uns auch, warum das so gar nicht sein kann. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Der Grundgedanke dieses Wohlstandsevangeliums ist ja, ich komme zu Gott und ich gebe Gott, als erster gewissermaßen. Dreht ich in Vorleistung dem Herrn gegenüber, tu was für ihn und für sein Werk, gebe 500, 5000, 50.000 Euro und der Herr lässt sich nicht lumpen und schüttet Segen herab, die füllen vor allem noch mehr Geld. Aber die Bibel sagt, wer hat Gott etwas zuvor als erster gegeben? Ist doch völliger Quatsch. Wenn wir Gott etwas geben können, woher haben wir es denn? Es kommt doch alles von ihm. Alles, was wir sind und haben wir durch die Gnade Gottes, ob wir es begreifen oder nicht. Der Weltmensch, der denkt natürlich, er hätte sich selber verdient und erwirtschaftet, aber als Kinder Gottes sollten wir wissen, dass das nicht so ist. Es ist immer Gott, der uns schon zuvor gegeben hat, bevor wir überhaupt in der Lage sind, unsererseits etwas zu geben. Und deshalb kommt Gott nie in einen Handlungsverzug uns gegenüber, niemals. Des Weiteren entsteht auch Resignation und Hoffnungslosigkeit, wenn wir Gottes Größe nicht vertrauensvoll akzeptieren. Ich habe das immer wieder auch bei Pfarrbrüdern beobachtet. Sie sehen, wie das Böse in der Welt und in der Kirche sich entfaltet und immer mehr die Oberhand gewinnt. Und dann kann eine tiefe Resignation einsetzen. Ich bin manchmal erschrocken gewesen, wie hart, oft sogar fast hasserfüllt manche von meinen Amtskollegen über ihre Kirche geredet haben. Ich habe auch mit Kritik nie zurückgehalten. Es gibt leider viel, was man kritisieren muss. Aber in dieser Weise hat mich es auch innerlich gar nie umgetrieben. Aber das ist der Punkt, wenn man sich aufs Negative konzentriert und sich vom Negativen dann überwinden lässt. Das Negative kann auch eine Faszination ausüben. Ist eine Gefahr auch im christlichen Bereich. Manche blühen richtig auf, wenn sie die Gottlosigkeit der Welt, den Abfall der Kirche, die Anpassung der Evangelikalen an den Zeitgeist beklagen können. Dann sind sie richtig in ihrem Element. Aber das ist nicht unser Element. Unser Element ist nicht das Klagen und nicht das sich entmutigen lassen. Unser Element ist Reichtum Gottes, seine Größe, seine Erkenntnis, seine Weisheit. Unser Element ist das Wissen, dass Gott keine Fehler macht. Wer auf das Schlechte fixiert ist, der erstarrt mit seinem Denken und Handeln in der Mutlosigkeit. Der bekannte Schweizer Pfarrer Walter Lüthi aber hat betont, Christen haben nicht das Recht, keine Hoffnung zu haben. Christen haben nicht das Recht, keine Hoffnung zu haben. Denn sie kennen den Herrn, der die Hoffnung ist. Er sagte, die Juden haben ihren Herrn gekreuzigt. Was haben sie damit erreicht? Sie haben das Samenkorn in der Erde verscharrt. Aber Gottes Samenkorn hat Frucht gebracht, unübersehbar reiche Frucht. Saulus, der Jude, hatte junge Christusgemeinde geschlagen. Mit welchem Erfolg? Dadurch hat er die Christen Jerusalems versprengt und die Flüchtlinge sind weit über die Grenzen des Heiligen Landes hinaus Missionare geworden. Manchmal sehen wir, wie Gott aus unbegreiflich schweren Wegen Segen wirkt. Aber auch wenn wir das nicht sehen, gilt Vers 36, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ich habe es hier nach Luther mal gewählt. Das zu ihm ist eigentlich auch die noch exaktere Übersetzung. Es meint nämlich die Richtung. Auf Gott hin. Jemand hat gesagt, dieses Wort, Vers 36, ist die Weltformel, nach der die berühmten Wissenschaftler suchen, ergebnislos. Die Wissenschaft sucht nach der Formel, die so das ganze Zusammenhängen der Welt, ihre Herkunft, ihr ganzes Wesen erklären könnte. Aber weil sie sich von Gott abgewandt haben, werden sie es niemals finden. Aber in der Tat, in Gottes Wort ist sie uns gegeben. Die eine Formel, die alles erklärt. Keine naturwissenschaftliche Formel, aber die Formel, die alle entscheidende Antwort gibt. Von ihm sind alle Dinge. Liebe Geschwister, das heißt, kein Mensch ist ein Betriebsunfall. Gerade in den letzten Jahrzehnten zunehmend ein Thema. Vielleicht, weil die Pille vergessen wurde oder ähnliches. Es gibt ja solche schrecklichen Situationen, dass eine Mutter ihrem Kind sagt, ich hab dich nie gewollt. Du warst ein Unfall. Und dann soll ein Mensch den Rest seines Lebens damit verbringen, dass er eigentlich gar nicht da sein dürfte und sollte. Nie geliebt war. Nie gewollt. Da sagt Gottes Wort, nein. Jeder Mensch ist ein Wunschkind. Jeder Mensch ist ein Wunschkind Gottes. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Jeder Mensch ist von Gott ins Leben gerufen. Vor Grundlegung dieser Welt hat Gott Ja zu uns gesagt und uns gewollt. Unser Leben kann deshalb nicht wertlos sein, das Leben nicht eines einzigen Menschen auf dieser Erde. Wie stark oder schwach, wie arm oder reich, wie begabt oder weniger begabt, wie krank oder gesund er sein mag. Liebe Geschwister, auch wenn unsere Sehnsüchte platzen, wenn andere Menschen uns vielleicht die verdiente Anerkennung schuldig bleiben oder wenn wir im Alltag aufgerieben werden, wir sind von ihm. Das ist etwas, das kann uns niemand nehmen. Wir sind von ihm. Unglaublich. Und durch ihn sind alle Dinge. Er, der lebendige Gott, ist die Kraft, die den ganzen Kosmos durchwaltet und beherrscht. Auch wenn der Fürst dieses Kosmos der Satan ist, er hängt doch an der Leine Gottes. Das ändert nichts an der Tatsache, die letzte Autorität im Himmel und auf Erden ist Gott. Deshalb kann Jesus sagen, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Daran ändert die Herrschaft Satans über diesen Kosmos nichts. Die letzte Herrschaft liegt in der Hand des Herrn, in der Hand des Herrn, der mich liebt. Und durch ihn, durch seine Liebe, durch seine Gegenwart, durch seine Gnade, leben wir jeden Tag. Liebe Geschwister, was für ein Trost. Ich lebe nicht deshalb, weil ich morgen noch einen Arbeitsplatz habe, mit dem ich mir mein Einkommen, Auskommen verdienen kann. Ich lebe, weil Gott mich liebt, weil ich durch ihn bin. Und wenn ein Mensch einen Arbeitsplatz verliert, dann hat Gott andere Wege, ihn durchzubringen. Denn wir leben alle durch ihn. Und er lädt uns ein, mit ihm zu leben. Wenn ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch ist ein Wunschkind Gottes, dann gilt das im Blick auf das Ziel. Aber natürlich müssen wir immer wieder festhalten, ein Kind Gottes ist er erst, wenn er zum lebendigen Glauben gekommen ist. Aber das ist auch der Wunsch von Gott für einen jeden Menschen, dass alle gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Es ist sein Wille, dass jedes Leben gelingt und zum Ziel kommt. Denn zu ihm sind alle Dinge. Zu ihm, liebe Geschwister, das ist der Sinn unseres Lebens. 24 Jahre ist es schon her, da hatte eine Zeitung von einer Umfrage berichtet über den Sinn des Lebens. Ich weiß gar nicht, ob seither nochmal solche Umfragen stattgefunden haben. Ich befürchte eher nicht. Vielleicht wisst ihr es besser. Meine Beobachtung ist, der Mensch der letzten Jahrzehnte hat sich damit abgefunden, dass sein Leben gar keinen Sinn mehr hat. Danach braucht man auch nicht mehr zu fragen. Erschreckend. Das ist unglaublich erschreckend, liebe Geschwister. Ich schiebe da mal noch einen Gedanken dazu ein. Wenn man die Menschheitsgeschichte zurückblickt, dann war das die entscheidende Frage, die die klügsten Köpfe aller Generationen und Völker seit Jahrtausenden bewegt hat. Was ist der Sinn unseres Lebens? Das waren die großen Philosophen, auch der Antike. Die haben sich mit dieser Frage beschäftigt, wozu sind wir da, woher kommen wir, wohin gehen wir, was soll das Ganze? Die moderne Philosophie, die sich von Gott abgewandt hat, sagt ganz ehrlicherweise, wir können diese Frage nicht beantworten. Ganz klar, weil der Mensch, der sich von Gott abgeschnitten hat, hat keinen Sinn mehr. Er hat kein Ziel. Der hat keine verbindlichen Antworten auf die wesentlichen Fragen. Aber die Bibel gibt es uns zu ihm. Damals vor 24 Jahren kam heraus, dass für immer mehr Menschen der Sinn des Lebens im Genuss und im eigenen Glück besteht. Vom Egoismus war die Rede, der ein bisher noch nie gekanntes Ausmaß erreicht hat. Interessant. Es war keine aktuelle Untersuchung vor 24 Jahren. Wenn wir mal anschauen, was im Thema puncto Egoismus die letzten 24 Jahre weitergelaufen ist, dann läuft es einem eiskalt den Rücken rauf und runter. Egoismus, das heißt, übersetzt Ego ist im Lateinischen Ich. Also ein Egoist ist ein Ichist, einer, bei dem sich alles nur ums Ich, um mein, mir, meiner, mich dreht. Das völlige Ausgerichtetsein auf sich selber. Ich dachte, als ich nochmal darüber gearbeitet habe, kein Wunder, dass solche Menschen nicht mehr drüber hinaussehen, wenn in ihrem Leben Dinge nicht so laufen, wie sie sich's gedacht haben, wenn existenzielle, berufliche, finanzielle, sonstige Nöte auf sie zukommen. Darüber hinaussehen, das heißt ja, ich muss ein darüber hinaus haben. Wer aber immer nur sein ganzes Leben auf sein kleines bisschen Leben hier und heute geblickt hat, der hat ja gar kein darüber hinaus. Wo soll er hinsehen? Arm ein solches Leben, das nichts mehr weiß, zu ihm sind alle Dinge. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Berufung, die weit, weit, weit über unser Leben heute hinausreicht. Zu ihm. Angst vor der Zukunft, liebe Geschwister, muss deshalb nur der haben, der Jesus nicht kennt. Gott hat uns in Jesus ein darüber hinaus bereitet, das wir im Auge haben dürfen, zu ihm. Und bei ihm und mit ihm leben, das dürfen wir nicht erst einmal in der Ewigkeit, sondern das hat begonnen in dem Augenblick spätestens, als wir Ja zu ihm gesagt haben, als wir sein Ja zu uns angenommen haben. Darin dürfen wir heute schon leben und uns freuen. Das ist die Wirklichkeit, die uns umgibt. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, nicht nur alle Dinge, sondern auch ich ganz persönlich als Kind Gottes. Amen.